Ja, ich möchte auch alle herzlich willkommen heißen heute zu unserem Gottesdienst. Und ja, herzlich willkommen alle Geschwister, alle Gäste. Ich freue mich, dass ich einen Daimler-Kollegen aus USA wiedersehe, den Troy. I welcome you. Is it your wife? So I welcome you too and have a nice sermon. So, ja. Ich möchte zu Beginn einfach noch mal kurz stille werden und wir können sitzen bleiben. Ich möchte es dem Herrn einfach anbefehlen, diese Predigt. Herr Jesus Christus, ich möchte dich wieder bitten, das, was wir immer tun. Ja, wir bitten dich, dass du redest, dass wir stille werden. Und wir bitten dich auch, dass du mich gebrauchen kannst. Nimm alles Störende weg. Lass mich einfach ein Sprachrohr von dir sein und lass mich deine Gedanken weitergeben. Lass mich dein Wort weitergeben und nichts Eigenes, Herr Jesus. Darum bitte ich dich. Ich bitte dich, dass du jedem ins Herz sprichst und dass du uns einfach deinen Plan, deinen Willen einfach aufs Herz legst und dass wir ihn dann auch ausführen. Wir danken dir dafür und preisen dich. Amen. Ja, vielen Dank für das Chorlied auch und genau das möchte ich auch tun. Ich möchte die Last auch der Predigt einfach auf ihn werfen und es abgeben. Und ja, vielen Dank, Jonas. Bevor ich heute anfange, muss ich erst mal sagen, wie es mir selber ging bei dem Predigtthema, das ich euch später verrate. Ich habe gemerkt, ich bin damit nicht ganz durch. Es fordert mich dermaßen heraus. Ich bin über ein Buch auf dieses Predigtthema gekommen. Ein Buch, welches ich bei einer KFG-Konferenz kennengelernt habe. Und das hat mich so herausgefordert. Und das möchte ich gleich sagen. Vieles, über das ich heute predige, da bin ich selber noch irgendwo ein total, vielleicht manchmal hilfloser, der sich auf Jesu Gnade verlassen möchte. Ja, was ist unsere Berufung als Christen hier in dieser Welt? Wie hat sich Gott Gemeinde vorgestellt? Wir als Gemeinde, die weltweite Gemeinde Jesu, was war Gottes Ziel mit uns? Und wir lesen ja in einem Vers, dass Gott es möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das wissen wir. Aber die Frage ist, was bedeutet es für uns als Gemeinde? Geht es hier nur um Wachstum, dass das Gemeindegebäude aus allen Nähten platzt, dass ganz viele Menschen kommen? Geht es darum, Wachstum um jeden Preis durch schöne Programme, durch tolle Prediger, durch ein wunderschönes Gemeindeinventar, Gemeindegebäude einfach zu erreichen, durch schöne Räumlichkeiten. Ein Pastor, der dieses Buch, diesen Bestseller in den USA geschrieben hatte, selber stand er am Anfang einer Gemeinde, eines Gemeindedienstes als Pastor. Von ihm wurde geschrieben, der jüngste Gemeindepastor aller Zeiten. Und so hat er sich selber gar nicht bezeichnet. Vom ersten Tag an vertiefte ich mich in Strategien zum Gemeindewachstum. Autoren, die ich sehr schätze, schrieben Dinge wie, entscheide du, wie groß deine Gemeinde wird. Vielleicht 5, vielleicht 10 oder 20.000 Mitglieder. Und dann beginne zu arbeiten. Mach dich an die Arbeit. Bald wurde sein Name in allen christlichen Zeitschriften erwähnt als der jüngste Mega-Gemeindepastor aller Zeiten. Und die ganze, sage ich mal, Ausrichtung war eben, es ging um Gemeindewachstum und je schneller die Gemeinde wuchs, desto mehr Erfolg wurde den Gemeinden zugeschrieben. Und viele der Pastoren verbringen auch wirklich, sage ich mal, ihre Zeit damit zu überlegen, wie können wir noch mehr, noch schneller Menschen in unsere Gemeinde bringen. Dieser Pastor hat aber auf der anderen Seite erkannt, und das fand ich für mich auch eine ganz wichtige und tolle Erkenntnis, der, der unsere Gemeinde gegründet hat, unser Haupt, Jesus Christus, der hat sein Leben investiert in 12 Menschen, in 12 Jünger, in die er sein Leben investiert hatte und in die er sich selbst investiert hatte und wirklich ihnen Gottes Liebe nahegebracht hat und Gottes Heilsplan. Und es klingt tatsächlich nicht nach Größe, nicht nach einer Riesengemeinde, sondern es klingt nach einer ganz, ganz winzig kleinen Gemeinde. Dieser Pastor, von dem ich heute berichte, der war, bevor er seinen Dienst in dieser USA-Megagemeinde antrat, war er in asiatischen Untergrundgemeinden unterwegs. Und das war für ihn eine sehr eindrückliche Erfahrung. Er wurde da mit einer schwarzen Haube auf dem Kopf, wurde dann durch Schleichwege hingebracht in eine Gemeinde, von der niemand wissen durfte. Und dann sah er diese armen, aber diese motivierten Menschen, die wollten mehr von Jesus sehen. Die wollten Jesus kennenlernen und sein Wort studieren Tag und Nacht. Und sie hatten keine schönen Räumlichkeiten. Das Bild war ein völlig anderes. Ja. Sie hatten einen kleinen, düsteren Raum mit wenig Licht und da wollten sie von Gottes Wort einfach nur hören und mehr darüber erfahren. Und jetzt kam dieser Pastor mit diesen Eindrücken von seiner Reise in seine erste Gemeinde, in seinen ersten Gemeindedienst. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, er beschreibt es wie folgt, das Bild war ein völlig anderes in dieser Gemeinde. Anstelle spärlich beleuchteter Räume sah ich große Versammlungsräume mit der Lichttechnik eines Theaters. Wir waren nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad angereist, sondern mit Autos, die insgesamt einige Millionen Dollar wert waren. In schicker Sonntagskleidung machten wir es uns in unseren gepolsterten Stühlen gemütlich. Und er führte es dann noch eine Weile weiter aus. Am Nachmittag in dieser Gemeinde ging es dann darum, da gab es eine Hüpfburg, da vergnügten sich die Älteren und die Jungen und dann wurde darüber gesprochen, wie man vielleicht sogar noch Sportplätze bauen könnte. Es ging letztendlich sehr viel und sehr stark einfach um das Äußere dieser Gemeinde, um es zu verschönern und zu erweitern, dass man eine schöne Zeit gemeinsam verbringt. Und jetzt müssen wir natürlich immer ganz vorsichtig sein, muss ich ganz vorsichtig sein. Wir können, es sind liebe Christen, die weltweit sich überlegen, wie sie Gemeinde bauen. Und es spricht auch nichts absolut dagegen, dass wir natürlich auch, wie es uns Gott geschenkt hat, wenn wir Gemeinderäumlichkeiten verschönern, das möchte ich nicht so arg in den Vordergrund stellen. Aber ich möchte einfach die Frage stellen, was das Ganze mit uns macht, als Christen, die ihren Auftrag in dieser Welt ja wahrnehmen wollen. Der junge Pastor verglich die Szene dieses Tages mit den Bildern seiner Geschwister auf der anderen Seite der Welt. Und er wurde den Eindruck nicht los, dass wir irgendwo dieses Absolute am christlichen Glauben verloren haben und durch ein Streben nach Bequemlichkeit ersetzt haben. Und hier habe ich mich sehr, sehr wieder gefunden. Wir geben uns hier mit einem Christentum zufrieden, das sich darum dreht, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, Während die zentrale Aussage des Christentums eigentlich ist, unsere eigenen Bedürfnisse aufzugeben. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Ich möchte den heutigen Bibeltext mit uns lesen. Der steht in Lukas 9 ab Vers 23. Lukas Kapitel 9 ab Vers 23. Ich finde es schön, wenn ihr Bibeln dabei habt und die Bibel selber aufschlagt, weil es ist doch nochmal ein anderes Lesen, wenn man es mitliest und selber das Wort vor Augen hat. Und Jesus spricht hier über die Nachfolge. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Das ist nur ein kurzer Text heute, aber dieser kurze Text genügt schon. Das Thema heute ist der Preis der Nachfolge, der Preis der Nachfolge Jesu. Und ich möchte diesen Text ganz grob in drei Abschnitte teilen. Bitte seht es mir nach, wenn nachher diese Abschnitte nicht so deutlich erwähnt werden. Der erste ist drei Voraussetzungen für echte Nachfolge. Was sind diese drei Voraussetzungen für echte Nachfolge? Der zweite ist Störfaktoren, was stört eine echte Nachfolge? Und der dritte Punkt, um den es dann geht, ist eine Jüngerschaft mit Klasse statt Masse. Es geht um die Qualität der Jüngerschaft. Was sagt uns dieses gelesene Wort heute zum Thema Jüngersein? Es sagt uns auf jeden Fall so viel, dass wenn wir diesen Text ganz ernst nehmen und wirklich beherzigen, dass er dann, ich nenne mal das Wort, auch wenn es mir nicht gefällt, dass es radikal unser Leben verändert. Wenn wir dieses Wort eins zu eins umsetzen, dann kann man sogar sagen, es beendet unser altes Leben. Und unser Leben wird völlig neu gestaltet. Wenn wir oft sehen, was bei uns so der Schwerpunkt ist, in vielen Botschaften, in vielleicht Kinderstunden, Predigten, in Andachten, dann merkt man schon, es geht natürlich sehr stark um Dinge, die alle richtig sind, dass Jesus uns liebt. Ja. Jesus liebt uns über alles. Er möchte, dass wir zu ihm kommen. Und Jesus ist letztendlich, er will uns, sage ich, er nimmt uns so an, wie wir zu ihm kommen, mit unserer Sündenschuld. Das ist alles richtig. Nur was dann oft vielleicht nicht mehr so beleuchtet wird, ist, was passiert, wenn wir mit unserer Sünde zu Jesus kommen. Wir geben unsere Sündenschuld ab bei Jesus, wir laden sie ab. Aber dann müssen wir sagen, dann geht es darum, wie geht unser Leben von diesem Punkt an, der Bekehrung, die wir erleben, einer Wiedergeburt, die uns Jesus schenkt, wie geht unser Leben dann weiter? Leben wir immer noch selbstbestimmt? Ist unser Leben immer noch stark von unserem Ego getrieben? Und wir wissen, Jesus macht alles neu in unserem Leben. Er schenkt uns einen Neuanfang, aber wir müssen natürlich auch immer bereit sein, uns in seine Hände zu begeben. Es geht in diesem Predigttext um Nachfolge. Um Nachfolge Jesu, und Nachfolge hat eben mit einer Beziehung zu tun. Und wie ist unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus? Wie verändert sich die im Laufe unseres Christendaseins, unseres Lebens? Der Predigttext sagt uns und nennt uns praktisch drei Voraussetzungen, wie wir in der Nachfolge Jesu, wie wir diese Nachfolge realisieren in unserem Leben. Es fängt an mit der Selbstverleugnung. Wir sollen uns selbst verleugnen, wir sollen das Kreuz, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und wir sollen ihm nachfolgen. Das sind die drei Punkte, die mal heute ganz praktisch uns beschäftigen. Und ich möchte einfach versuchen zu sagen, was diese Punkte beinhalten. Ich möchte es mit uns erarbeiten. Und wir fangen an mit der Selbstverleugnung. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Was bedeutet das? Habe ich mich gefragt, und mir hilft es immer, wenn ich erst mal sage, was kann es eigentlich nicht bedeuten? Das Erste, was es nicht bedeuten kann, ist, dass wir als Person wertlos werden. Nein, warum nicht? Weil wir wissen, dass wir als Menschen schon von Gott geschaffen sind, nach seinem Ebenbild geschaffen und unendlich wertvoll sind. Aber jetzt als Christen wird unser Wert ganz neu definiert. Der Wert ist der, dass Jesus Christus sein Blut, sein Leben für uns geopfert hat. Und daraus ist unser Wert unendlich, unendlich groß. Deswegen kann diese Selbstverleugnung nicht meinen, wir sind wertlos. Nein, wir sind noch viel, viel wertvoller durch Jesus selber. Das Zweite, was es nicht bedeutet, dass wir unsere Persönlichkeit irgendwie aufgeben müssen. Gott hat uns ein Stück weit unsere Persönlichkeit mit dem Leben auch geschenkt, ja? Und er kann unsere Persönlichkeit, dadurch, dass er uns neu macht und dass wir unsere Sünden auf ihn legen können, dadurch, und dass er uns neues Leben schenkt, seinen Heiligen Geist in uns tut, kann er mit unserer Persönlichkeit arbeiten und kann uns in unserem Kontext, in unserer Art gebrauchen, wenn wir es zulassen. Also meint es Selbstverleugnen nicht, die Persönlichkeit aufgeben zu müssen. Und das Dritte, was es nicht meint, ist, dass wir keine Meinung haben dürfen. Wir dürfen eine eigene Meinung als Christen haben, und die darf auch manchmal in manchen nicht ganz so wichtigen Punkten auseinandergehen. Aber die Meinung wird geprägt von unserem Herrn Jesus und seinem Weltbild. Und jetzt kommen wir dazu, was Selbstverleugnung letztendlich meint. Selbstverleugnung bedeutet, dass wir aufgeben, aus eigener Bestimmung, aus unserem eigenen Ich zu leben. Wir legen unser Leben in die Hand des Herrn Jesus und versuchen, nach seinem Willen zu leben. Das meint sich selbst verleugnen. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Warum fällt uns das denn so schwer? Das war für mich schon die erste Frage. Und Jesus, der beschreibt hier in diesem Text zwei große Hindernisse. Ich habe es mal zusammengefasst. Das erste Hindernis ist unsere Bequemlichkeit. Das zweite Hindernis ist das Thema Reichtum. So würde ich es mal grob zusammenfassen. Und bei beiden Themen habe ich mich voll ertappt gefühlt. Bequemlichkeit. Wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren, sagt Jesus. Und wie wollen wir oft unsere Seele retten? Indem wir nämlich dieses Motiv der Bequemlichkeit in unserem Leben ausleben. Alles, was unbequem wird, weil wir vielleicht Jesus nachfolgen wollen, umgehen wir vielleicht. Wir gehen den bequemen Weg vielleicht manchmal. Wir sind geneigt dazu, so vorsichtig gesagt. Schmerzen umgehen wir gerne. Einsamkeit oder Verlust umgehen wir auch. Wenn wir merken, das merke ich oft, wenn es um Freundschaft geht und wir reden, dann vielleicht mal deutliche Worte, was uns Jesus aufs Herz gelegt hatte, dann spielen wir vielleicht mit der einen oder anderen Freundschaft und Beziehung. Und die Freundschaft geht in die Brüche. Und die Bequemlichkeit führt natürlich oft dazu, dass wir lieber dann das Ganze umgehen. Lieber sagen wir nicht so deutlich, was wir meinen, glauben. Und dann haben wir unseren Freund noch behalten. Aber es ist der Weg dieser Bequemlichkeit, der uns in der Nachfolge einfach hindert. Und das zweite Thema ist das Thema des Reichtums. Letztendlich kann man es zusammenfassen mit dem Begriff, wir haben eine gewisse Komfortzone vielleicht aufgebaut und jetzt, wie kommen wir aus dieser Komfortzone immer wieder raus? Es ist schwer in unserem Breitengrad oder in unserem schönen Deutschland, in dem wir so viel haben und im Grunde genommen fehlt es uns an nichts materiell, dass wir da aus dieser Komfortzone austreten. Und trotzdem ruft uns Jesus auf, dass wir ihm nachfolgen und dass wir diese Konsequenzen auch letztendlich eingehen. Der erste Schritt, die Selbstverleugnung, haben wir definiert. Der zweite Schritt, sein eigenes Kreuz auf sich nehmen. Auch das führt uns aus der Komfortzone heraus. Auch wieder die Betrachtung, was bedeutet das eigene Kreuz auf sich nehmen, nicht. Es bedeutet nicht, dass wir das Kreuz tragen müssen, was Jesus getragen hat. Das ist ganz einfach. Dieses Kreuz, das Jesus getragen hat, das könnten wir gar nicht tragen. Er hat die Sünden der ganzen Menschheit auf sich genommen. Er hat die Schmach, Qualen, Schmerz der ganzen Menschheit auf sich genommen. Das können wir gar nicht. So ein Kreuz tragen, das konnte nur Jesus Christus tun. Und er hat es getan. Und wir brauchen es auch nicht, weil Jesus Christus bereits das Kreuz getragen hat. Für uns alle. Das heißt, er hat es vollbracht. Es ist alles getan von seiner Seite aus. Es meint auch nicht, dieses Kreuz tragen, wie viele vielleicht sich unterhalten, oh Mensch, ich habe Probleme mit meinen Zähnen. Der andere hat es vielleicht im Rücken, Probleme im Rücken. Der dritte verträgt viele Lebensmittel nicht mehr, hat Lebensmittelallergien. Und dann unterhält man sich und tauscht sich aus und sagt, ja, das ist halt mein Päckchen, was ich zu tragen habe. Und ist vielleicht der Meinung, das ist das Kreuz, was einem auferlegt ist. Aber auch das ist nicht gemeint hier. Warum? Weil Jesus deutlich sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist ein aktiver Part und diese Zipperlein, die wir haben, die uns drücken, die haben wir uns nicht selber auferlegt. Ja, also kann das auch nicht gemeint sein. Was ist also gemeint mit diesem Kreuz, das wir tragen sollen? Und da muss man sich einfach mal hineinversetzen in eine Welt, wie sie früher war in der ganzen Justiz und müssen daran denken, wie war die Kreuzigung Jesu? Was bedeutete es für einen Menschen, gekreuzigt zu werden? Es fing damit an, dass er wurde verurteilt, dann wurde er gebrandmarkt, vielleicht noch wie Jesus ausgepeitscht, weiß ich nicht, und dann wurde er der Öffentlichkeit preisgegeben, indem er als dieser Verurteilte durch die Straßen geschickt wurde und von jeder konnte ihn sehen und hat gewusst, dieser Verbrecher da, der hat es verdient, was weiß ich. Man wurde dieser Öffentlichkeit ausgesetzt und buchstäblich, sage ich mal, als Verworfener geoutet auf diesen Straßen. Und dann wurde man zu seiner Richtstätte geführt und da ist man am Kreuz grausam hingerichtet worden. Das war dieser Akt der Kreuzigung. Jetzt, wie können wir das auf uns übertragen, dass wir unser Kreuz tragen müssen? Nun, ich denke, dass wir es so verstehen können, dass wir als Christen in dieser Welt, wenn wir unseren Weg der Nachfolge treu gehen wollen, dass wir in vielerlei Hinsicht, wir gehen vielleicht entgegengesetzte Wege wie der Strom, wir gehen andere Wege wie die Masse, wir gehen den schmalen Weg und damit eckt man an und damit wird man plötzlich von anderen geoutet und man wird irgendwann verworfen. Man spürt es in der Gesellschaft, wo man sich befindet. Plötzlich ist man eine Randfigur, die nicht immer gefragt wird, die nicht immer einbezogen wird in Dinge, sondern wir sind ja Christen. In Christen redet man vielleicht nicht so. Oder das sind so Sonderlinge, sage ich mal. Das Kreuz tragen ist dieser Schritt, interpretiert in diese Welt hinein, dass wir, wenn wir uns als Christen auch outen, wenn wir uns als Christen bekennen, dass wir eben auch viel, sage ich mal, Gegenwind kriegen, dass wir viel Ablehnung kriegen, dass wir viel Anstoß erwecken bei anderen, weil sie ja andere Meinung haben. Und wer das noch nachlesen will, der liest 1. Petrus Kapitel 2 mal durch, Vers 12, Vers 18 bis 21, da wird es nochmal deutlich gemacht, was wir um Christi willen zu leiden haben. Die Leiden, die sich aus der Nachfolge Christi ergeben, nimmt der Jünger unweigerlich auf sich. Und das meint letztendlich das Kreuz. Wie geht es uns dabei, Frage an uns gerichtet, wenn wir bewusst ausgeschlossen werden, vielleicht in unserer Umgebung, am Arbeitsplatz, gemieden werden, gemobbt werden? Wie geht es uns, wenn wir belächelt werden aufgrund unserer Meinung? Das kennt ihr bestimmt. Nehmen wir unser Kreuz auf uns? Mir ist bewusst geworden, dass meine Bequemlichkeit oft mich daran hindert, dieses Kreuz wirklich auch auf mich zu nehmen. Dass ich merke, ich gehe gern den bequemen Weg. Ich möchte diesen bequemen Weg nicht mehr gehen. Jesus erzählt in den Versen dann zum Thema Reichtum, was es bedeutet, reich zu werden. Er erzählt es an einem fiktiven Beispiel über einen Mann. Was hilft es einem Menschen, wenn er sich total abmüht? Er ist top, was weiß ich, organisiert und fleißig und strebt wirklich über die ganze Erde und erarbeitet sich tatsächlich in diesem Leben, was natürlich unmöglich ist, wissen wir, erarbeitet sich so viel, dass ihm die ganze Erde gehören würde. Wenn dieser Mensch tatsächlich dieses Ziel erreichen würde. Er hat diese Erde für sich gekauft. Er ist 150.000 Mal reicher wie Bill Gates und hat es wirklich geschafft. Und ihm gehört diese ganze Erde. Und jetzt stirbt er. Er steht vor dem Tor der Ewigkeit. Auf dieser Erde können wir viel erleben und viel machen und viel besitzen. Aber jeder Mensch auf dieser Erde geht einmal durch dieses Tor der Ewigkeit durch. Jeder Mensch stirbt. Das ist ein Fakt, da können wir nicht umhin. Und wo verbringst du dann die Zeit nach deinem Tod, die Ewigkeit? Es ist keine Zeit eigentlich, es ist die Ewigkeit. Wo verbringst du diese Ewigkeit? Kannst du dein Reichtum mitnehmen? Das macht Jesus seinen Jüngern deutlich. Wir können nichts mitnehmen. Wir können nichts mitnehmen. Und jeder muss durch dieses Tor der Ewigkeit durch. Deswegen müssen wir unsere Wertmaßstäbe ja immer wieder neu überdenken, in dem Reichtum, in dem wir leben. Und jetzt möchte ich euch reinnehmen in die Gegenstandslektion Gottes, die ich erleben durfte in diesen letzten Wochen. Es ist vielleicht, Gott hat eine besondere Art des Humors, mit der er uns aber auch ernstlich immer wieder darauf hinweist, auf unsere Schwächen. Ich bin ein Vorratsmensch. Wenn ihr mich kennt, ich habe gern die Vorratskammern voll. Kauf selber Lebensmittel ein und schön, wenn dann die Lebensmittel in der Vorratskammer reichhaltig da sind, der Kühlschrank gefüllt. Und auch in anderen Dingen bin ich gern ein Vorratsmensch. Mein Wunderpunkt, meine Frau hat mich schon oft versucht, da zu bessern, aber ich bin ein hartnäckiger Fall. In dieser Woche hat es dazu geführt, dass bei uns die Motten eingekehrt sind und Inge musste dann die Reißleine ziehen, weil die Motten sich so ausgebreitet hatten in der Vorratskammer und der Küche. Half nichts, alle Lebensmittel, alles raus. Balkon voll, weil der Mülleimer gar nicht so viel Fassungsvermögen hat. Alles raus. Vorratskammer leer, alles leer. Inge hat mir dann diesen Vers in dieser Woche geschickt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Ihr seht, dass Gott einen sehr schönen Humor hat und trotzdem auch weiß, wie er mit uns umgehen muss. Ja, also ich denke, dass es mich sehr herausgefordert hat und dass ich schon erkannt habe, da wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und wenn ihr euch Schätze im Himmel sammelt, dann ist auch euer Herz im Himmel. Das war die Lektion. Der Mensch ist auf der Erde, um Größeres zu vollbringen, als ein Vermögen zusammenzuraffen. Das steht fest. Jetzt, wozu sind wir auf der Erde? Der Mensch ist gerufen und ist auf der Erde, um die Interessen seines Königs, Jesus Christus, zu vertreten. Wer soll es sonst wahrnehmen auf dieser Erde, wenn es wir nicht wahrnehmen? Wir kommen zu dem großen Wozu Gottes. Wozu sind wir, wenn wir auch Christen sind, wenn wir bekehrt sind, wiedergeboren sind? Wozu sind wir auf dieser Erde? Müssen wir uns ja immer wieder fragen. Und ich fand es einfach interessant, wenn man darüber nachdenkt, ist Gott von uns abhängig, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden? Wenn wir die Frage mal stellen, Gott ist allmächtig, er ist nicht darauf angewiesen, dass wir ihm seine Bedürfnisse erfüllen. Das kann also nicht das Wozu Gottes sein. Also was ist dann das Wozu Gottes? Auf der einen Seite wurden wir von Gott geschaffen als Ebenbilder. Das ist eine besondere Ehre, dass wir Ebenbilder Gottes sein dürfen. Wir sind die Geschöpfe, die einzigen sind auf diesem Planeten, die mit Gott eine Beziehung eingehen können. Tiere können das nicht. Sie haben keine Möglichkeit, eine lebendige Beziehung zu Gott zu führen. Der Mensch ist als Gegenpart Gottes geschaffen worden und kann Beziehungen aufbauen. Und Gott hat uns damit das Leben geschenkt, dass wir in dieser Gemeinschaft gesegnet werden. Das ist diese eine Bestimmung, die eine Berufung. Wir Menschen sollen von Gott gesegnet werden. Er möchte uns segnen. Und zwar aus reiner und unverfälschter Gnade. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnade will uns Gott beschenken auf dieser Erde. Aber das ist nicht das Einzige, weil wenn das Einzige wäre, wozu wären wir dann hier auf der Erde? Wir könnten uns doch in den Himmel nehmen und dann wäre alles gut. Wunderbar. Nein, Gott möchte, dass wir diese Ebenbildlichkeit Gottes und diese Erkenntnis Gottes, die wir haben, die uns groß geworden ist, dass wir sie auf der ganzen Erde ausbreiten. Dass wir seine Ehre auf der ganzen Erde ausbreiten. Das ist der zweite Teil dieser Berufung und dieses Auftrags, weshalb wir hier auf der Erde sind. Und jetzt wissen wir ja, dass der Mensch, der ursprünglich geschaffen war, dass die Sünde in die Welt kam, dass die Trennung von Gott durch die Sünde in die Welt kam und Gott wieder seinen Heilsplan gebracht hat mit seinem Sohn Jesus Christus, dass diese Beziehung wieder geflickt werden konnte für jeden, der ein Leben in der Nachfolge Jesu startet und beginnt. Und jetzt geht es aber darum, wie leben wir, wenn wir diese Beziehung, wenn die Beziehung wiederhergestellt ist, wie können wir seine Ehre ausbreiten? In 1. Mose 12 lesen wir anhand von der Geschichte Abrahams, wie es Gottes Absicht war. In 1. Mose 12 formt Gott sein Volk, indem er zu Abraham sagt, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Was Wunderbares. Und dann verbindet Gott aber seine Verheißung an Abraham mit einer noch viel tiefer gehenden Absicht, nämlich, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Es geht um die weltweite Mission in Abraham, der Glaubensmann, und das ist schon zum sehr großen Teil ja erfüllt, hat Gottes Ehre ausgebreitet. Als Mann des Glaubens ist er Vorbild geworden und hat vielen Menschen, als Glaubensvater ist er zum Heil und zum Segen geworden und hat Gottes Ehre ausgebreitet. Und so ergibt sich natürlich dann eine Multiplikation. Viele Menschen erkennen, da ist einer, der Gott liebt, der Gott nachfolgt. Und jetzt, was hat er? Was macht es denn aus, sein Leben? Warum liebt er Gott so? Und dann werden sie interessiert und wollen mehr von Gott, von Jesus Christus erfahren. Und so wird seine Ehre über diese ganze Erde ausgebreitet. So viel zu dem Exkurs, wozu sind wir auf dieser Erde? Was ist unser Wozu? Ich komme in unserem Text noch zu dem dritten Schritt der Nachfolge. Wir hatten die Selbstverleugnung, wir hatten unser Kreuz auf uns zu nehmen und jetzt geht es noch um das Thema und dann folge mir nach. Und diese Nachfolge, die können wir vielleicht noch etwas besser verstehen, was es bedeutet, wenn wir diese Begrifflichkeit aus dem Griechischen mal betrachten. Im Griechischen steht dafür das Wort nachfolgen, oder der Folge mir nach, das Wort akoluteo. Akoluteo. Und dieses meint so viel wie ganz fest anhaften. Und ich habe etwas gehört, ich konnte es aber nicht recherchieren, ob es auch wirklich stimmt. Es gibt wohl einen Sekundenkleber in Dänemark, der heißt Akkolut. Ja? Und es kann uns vielleicht ein Sinnbild sein. So wie dieser Sekundenkleber klebt, nämlich wir wissen das manchmal, wenn wir mit dem Sekundenkleber versehentlich die Finger zusammenbeppen, wir kriegen die Finger nicht mehr auseinander fast. So wie der Sekundenkleber klebt, so möchte Jesus, dass wir ihm nachfolgen. Denken wir an einen Jünger Johannes, der an der Brust Jesu gelehnt ist. Der Jünger, den Jesus liebte. Er war ihm ganz, ganz nah. Und Jesus möchte, dass wir ihm ganz, ganz nah nachfolgen, dass wir mit ihm verbunden bleiben. Sami und Kerstin schicken uns ja immer diese Glaubensimpulse. Und am Mittwoch dieser Woche war so ein passender Vers, der da mit einer Aufforderung, bleibt mit Jesus verbunden, 1. Johannes 5, Vers 12. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. So deutlich, aber so einfach ist es. Bleib mit Jesus verbunden. Das war die dritte Grundlage der Nachfolge Jesu. Ich möchte mit uns noch kurz einen Text lesen aus dem Johannesevangelium, der uns so ein bisschen aufzeigen soll, um was es bei der Nachfolge auch geht, dass es eben nicht um diese Massen geht, sondern dass es um eine Tiefe geht. Schlagt mal Johannes 6 auf. Wer seine Bibel dabei hat. Und da kommen wir an eine Stelle, wo man sagen muss, die ist schon harter Tobak. Die ist wirklich, die geht auch wieder ins Eingemachte. Ich muss ein bisschen näher ran, dass ich es lesen kann. Johannes 6. Ab Vers 60 lese ich mal. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und wenn man genau weiß, um was es ging, der Herr Jesus hat ihnen vorher gesagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der ist nicht mein Jünger, ja, auf in meinen Worten gesagt. Wer nicht mein Fleisch isst, mein Blut trinkt und natürlich war das ein geistlicher Bezug, eine geistliche Aussage, die geistlich auch zu werten ist. Wenn wir nicht Jesus verinnerlichen, in uns tragen, dann können wir nicht sein Jünger sein. Aber die Jünger, die konnten diese Rede nicht hören. Und was ist passiert? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten. Wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Jesus sagte hier sehr schwierige Worte für die Jünger und das vielleicht einfach zu Das soll uns auch zu denken geben und dazu neige ich auch sehr gern, wir dürfen Dinge nicht schönreden wollen. Wir dürfen nicht Dinge umwandeln wollen, Worte Jesu, und die in unseren Worten so darstellen, dass wir vielleicht Menschen gewinnen wollen auf einen anderen Weg, auf dem Weg der Sympathie, wo aber Jesus eigentlich immer Tacheles geredet hat, auch zu seinen Jüngern. Es war eben Anliegen, deutlich zu sein. klar zu sein, die Wahrheit auch zu sagen, auf den Punkt, natürlich immer in Liebe, aber er hat es hier deutlich gemacht, den Jüngern, um was es ging. Und was war die Folge? Es blieben nur noch seine 12 Jünger bei ihm. Das Schöne, was dann kam, ist, er fragt seine Jünger, wollt ihr denn auch weggehen? Und was antwortet Petrus? Herr, zu wem wollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Es gibt keine Alternative. Wenn wir erkannt haben, wer Jesus ist und wenn wir sehen, was er für uns getan hat, dass er sein kostbares Leben am Kreuz geopfert hat, dann wollen wir nur ihm folgen. Dann wollen wir nicht zurück in dieses Leben. Ich komme wieder zurück auf den Gemeindepastor. Der Gemeindepastor sah seine Megagemeinde, seine Riesengemeinde, und dann schreibt er, ich merkte schnell, dass ich mich auf Kollisionskurs mit der amerikanischen Gemeindekultur befand, in der Erfolge anhand von mehr Gottesdienstbesuchern, einem größeren Budget und immer größeren Gebäuden definiert wird. Also auch in Deutschland, würde ich mal sagen, ist das oft eine Praxis. Es geht oft um riesige, schöne Gebäude. Und daran wird der Erfolg einer Gemeinde vielleicht auch manchmal festgemacht. Mir wurde zunehmend eine erschreckende Wahrheit bewusst. Offenbar verschmähte Jesus genau die Dinge, die meine christliche Umgebung für besonders wichtig hielt. Was sollte ich tun? Letztlich sah ich mich mit zwei grundlegenden Fragen konfrontiert. Würde ich Jesus glauben und an ihm festhalten? Und die zweite, würde ich Jesus gehorchen? Wie interpretieren wir häufig diese, sage ich mal, die eher extremen Aussagen in Gottes Wort? Wir müssen vorsichtig sein, dass wir das Christentum nicht neu definieren wollen, sondern dass wir wirklich nahe an diesem geschriebenen Wort bleiben und wirklich ergründen in der Schrift, was wollte Jesus von seinen Nachfolgern, von seinen Jüngern? Was war ihm wichtig von uns? Und es soll nicht so sein, wie die folgenden Worte es darstellen. Wir machen aus ihm einen netten, gemütlichen Jesus, einen Jesus, der nichts gegen Materialismus hat, und uns niemals auffordern würde, alles aufzugeben. Einen Jesus, der nicht erwarten würde, dass wir unsere engsten Beziehungen loslassen, damit er alle unsere Zuneigung erhält. Einen Jesus, dem äußerliche Hingabe genügt, die unsere Bequemlichkeit nicht beeinträchtigt. Schließlich liebt er uns doch so, wie wir sind. Einen Jesus, der will, dass wir ein ausgeglichenes Leben führen, gefährliche Extreme meiden und deshalb auch jeder möglichen Gefahr ausweichen. Einen Jesus, der uns Komfort und Wohlstand verschafft, während wir eine christliche Variante unserer weltlichen Sehnsüchte ausleben. Jesus sollten wir nicht nach unserem Bild formen. Das ist die Quintessenz, die der Schreiber dieses Buchs dann letztendlich sagt, sondern wir sollten diesen Jesus der Bibel einfach erkennen und sehen als den, der er ist und ihn anbeten. Nicht, dass es dann nachher dazu käme, dass wir unser eigenes Bild anbeten. Dietrich Bonhoeffer, der ja selber sein Leben gelassen hat in der Nazi-Zeit, dort verfolgt wurde, eingesperrt wurde und um seines Glaubens willen sein Leben gelassen hat, er sagte Folgendes: Die erste Berufung, die jeder Christ erfährt, ist die Berufung dazu, alle Bindungen dieser Welt aufzugeben. Und die Kernaussage des Buches, das er geschrieben hat, das heißt Werke, ist praktisch, jeder Ruf Christi führt in den Tod. Und immer wieder macht Dietrich Bonhoeffer eben auch in seinem Buch deutlich, was der Preis der Nachfolge ist. Das ist, dass Jesu Nachfolge, das darf man nicht verschweigen, wenn man Jesus nachfolgt, das ist nicht ein Friede, Freude, Eierkuchen Leben. Das ist wirklich auch ein schweres Leben. Es ist ein ernstes Leben oft. Es hat aber auch viel, viel Freude zur Folge, wenn wir in seinen Geboten wandeln. Und es hat auch sehr, sehr viel Segen zur Folge. Aber es gibt auch ganz praktische, schwierige Schritte, die Jesus sich von uns wünscht. Jesus will aus uns echte Jünger machen. Und Jesus möchte, und das ist mir neu bewusst geworden, er möchte, dass wir diese Jüngerschaft auch fortsetzen. Dass wir nicht, wie es vielleicht manchmal gang und gäbe ist, dass wir uns in unseren Gemeinderäumlichkeiten einsperren und für uns schöne Gottesdienste feiern und für uns zwar ein gesegnetes Leben haben. Er möchte, dass wir hinausgehen in die Welt. Und er möchte, dass wir Jünger heranbilden, und zwar wirklich wir alle. Es gibt nicht spezielle Missionare, die nur beauftragt sind, sondern der Missionsbefehl geht uns alle an. Er möchte, dass wir als Gemeinde, so wie er es gemacht hat, Jünger ausbilden, die dann weiter Jüngerschaft betreiben und weitere Jünger wieder ausbilden. Das ist Jesu Wunsch und Wille. Ich fasse nochmal zusammen. Es geht nicht um Massen-Euphorie in Gemeindeleben Jesu. Es geht nicht um Massenevangelisation, sondern es geht um eine wirklich ernsthafte und treue Nachfolge Jesu in einer engen Nachfolge. Es geht um echte Jüngerschaft. Wir haben zwei Ziele als Christen auf dieser Erde. Einmal dürfen wir seine Gnade genießen, aber wir sollen auch seine Ehre auf dieser Welt ausbreiten. Wir können einmal in uns gehen, wie unser Leben denn im Moment aussieht und wo wir dem Auftrag Gottes einfach noch gerechter werden können. Und wo unser Leben vielleicht von diesem Auftrag Gottes noch abweicht, wo wir uns von Jesus noch verändern lassen können. Ja, wenn wir unsere Möglichkeiten sehen, die wir in diesem reichen Deutschland haben, dann dürfen wir überlegen, wie können wir unser Leben dazu einsetzen, dass möglichst viele Menschen zu echten Jüngern werden und dass wir unsere Nachfolge wirklich in dieser engen Bindung und Beziehung halten. Bitte lasst euch einfach dazu aufrufen, ermutigen, Jünger zu sein in der Nachfolge, ein echter Jünger zu sein und andere für die Jüngerschaft zu begeistern. Da möchte ich dann wahrscheinlich in meiner nächsten Predigt darauf eingehen. Und wenn wir die letzten Worte eines Menschen betrachten, dann sind das die Worte, die in der Regel dem Menschen besonders wichtig wurden. Wenn wir gucken, was Jesus uns mitgegeben hat, als er von dieser Erde gegangen ist, dann sehen wir, was ihm wichtig war. Er sagte in Matthäus 28, Vers 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen.